Hey, mich freut es auch sehr, unter euch zu sein heute Morgen. Ich würde mal noch sagen, zwar 3 Wochen alt, ein gutes neues Jahr euch. Ja, ein gesegnetes neues Jahr, von Gott geprägtes neues Jahr. Ich weiß nicht, wie ihr es jetzt gestartet habt, die 3 Wochen, wie das jetzt für euch war. Ob ihr sagt, naja, auch nicht viel anders wie 2022 oder doch ein bisschen anders oder ein paar neue Erfahrungen. Hey, ich habe ein cooler Bibelvers, das ist nicht meine Predigt, sondern einfach nur, der mich selber bewegt hat, wieder zum Start des neuen Jahres. Epheser 2, Vers 10, ist einfach auch so ein, ich weiß nicht, habt ihr das auch so, ein paar Highlight-Verse in der Bibel, ja? Und da gehört er auch dazu und auch natürlich noch einige andere, aber wo Paulus den Epheser sagt, den Christen und sagt, hey, ihr seid Gottes Werk, also wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Zuerst mal, die erste Aussage ist, du bist Gottes Werk. Wir sind sein Werk. Hey, aus der himmlischen Werkstatt stammst du. Ist das nicht klasse? Ich glaube, das sind ja auch Dinge, du hast ja vorher gesagt, Birgit, manchmal, es ist nicht immer so, neu, sondern eben das, was wir eigentlich schon wissen, wo Bewusstsein da ist, dass es tiefer fällt. Hey, du bist Gottes Werk, geschaffen. Seh dich als kostbar, als wertvoll. Nimm das. Und dann heißt es aber hier, wir sind geschaffen, wir sind sein Werk und wir sind geschaffen zu guten Werken. Also, dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, zum Ausfluss kommt, die Gott zuvor bereitet hat. Vorbereitet haben. Und das wünsche ich euch so sehr in dem neuen Jahr, dass ihr in dem stinknormalen Alltag, und ich höre auf, vom grauen Alltag zu reden, ihr Lieben. Ich höre echt auf, vom grauen Alltag zu leben, weil Gott in dem Alltäglichen auch wirklich Goldnuggets reinlegt. Immer und immer wieder. Wo er Dinge vorbereitet. Begegnungen. Plötzlich sind Begegnungen oder Erlebnisse, Erfahrungen. Wo Gott etwas wirken möchte, wo er vorbereitet hat, und bitte den Vers nicht zu verstehen, wir können ihn auch so verstehen, Gott hat Dinge vorbereitet und wir sollen darin wandeln und wehe, ich check's nicht. Ja, dann ist das wie so ein Korsett, oh, Herr, dann kannst du morgens aufstehen und sagen, Herr, hoffentlich verpasse ich das Jahr nicht, was du alles vorbereitet hast. Blödsinn, so in den Tag zu starten. Eher positiv und sagen, Herr, ich bin gespannt, schon offen, was hast du für mich für diesen Tag? Und er glaubt, wird unser normaler Alltag gar nicht immer nur so grau, und das wünsche ich euch. Ihr habt gehört, Kate, letzte Woche war Eckhard Nierhaus da, ich habe mich die Woche mit ihm getroffen, um über euch und Göppingen zu reden. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Wir hatten ein anderes Thema. Und er hat mir erzählt, ihr habt über Freude gepredigt. Oder er hat über Freude letztes Mal. Und das war ja auch Thema der Allianz Gebetswoche. Ich bin in Kirchheim Vorsitzender der Evangelischen Allianz. Und ich fand es so richtig klasse, diese Tage über Freude. Und da ist mir nochmal so richtig, richtig bewusst geworden, dass Gott in uns Freude platzieren möchte. Ich weiß nicht, hattet ihr so in den ersten 3 Wochen Erlebnisse der Freude? Ja? Wer hatte so Erlebnisse der Freude? Müsst ihr jetzt hier nicht outen. Ja, vielleicht ist auch nur ein Espresso trinken. Also Espresso trinken mit einer Lindt-Schokoladenkugel. Hey, ihr Lieben, das ist für mich echt... Das genieße ich so nach dem Mittagessen. Ja, das ist echt klasse. Oder eben genau, wenn man nicht auf den Straßen sein muss, aber wenn dann so, auch das sind, das meine ich auch mit so, hey, wir brauchen mehr Sensibilität, wo Gott uns Schönes schenkt. Eine große Freude war für mich, in der ersten Januarwoche hatte ich Urlaub, bin ich mit meinen Kids, mit 4 von meinen Kids Bowling spielen gegangen. Und da ist ja schon ein bisschen Rivalität zwischen Vater und Junge, so sage ich mal so. Und hey, das war für mich echt, wir waren im Bowling Center und vor allem die erste Runde, nachher habe ich leider das Niveau nicht halten können, aber die erste Runde, echt schönen Ding, also Abwurf, mittig und dann Strike. Und dann habe ich meinen Kids umgedreht, die saßen dahin und haben gesagt, yes, das war einfach ein Augenblick der Freude. Wir wissen, dass es nochmal um eine andere Art der Freude geht. Und es ist mir auch wieder neu wichtig geworden, hey, es gibt viele Umstände, die nicht zum Freuen sind. Ja, ich habe jetzt gerade auch von Bekannten gehört, wo eben gestern Haus abgebrannt ist. Ja, oder auch andere schmerzvolle Dinge, die im Leben passieren. Und da geht es mir nicht um alles easy peasy. Aber ich glaube, dass Gott in uns einen Grundton der Freude, Grundmelodie der Freude schenken möchte. Und wenn wir uns die Freude berauben lassen, dann berauben wir uns Lebensqualität. Und Jesus selber hat großes Interesse dran, Freude in uns zu platzieren. Der Vers ist echt interessant. In der Allianz Gebetswoche habe ich Johannes 15, 16, 17, das sind ja die Abschiedsreden Jesu. Und da gibt's dreimal dieses Thema der Freude in allen Kapiteln. Und eigentlich eine schwierige Umstand. Und Jesus sagt, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen sei. Jesus hat dieses starke Interesse, dass in seinen Nachfolger Freude ist. Und Eckhart hat letztes Mal drüber gepredigt, nicht unbedingt an die Umstände, sondern die Freude am Herrn und an dem, was er schenkt. Freude und Dankbarkeit gehört auch zusammen. Aber wisst ihr, ich glaube, weiß nicht, wir Christen oder die Kirche an sich ist, glaube ich, nicht unbedingt so bekannt für leidenschaftliche Freude, Besinnlichkeit, und das gehört auch dazu. Und ich habe mal ein Bild gefunden, das will ich euch nicht vorenthalten. Das habe ich mal gesehen, das hatte mal ein Freund von mir als Tattoo. Und hat er mir mal das Bild, oder habe ich da bekommen, der lachende Jesus ist das umschrieben, dieses Bild. Und das finde ich so schön. Also Jesus ist auch der Leidende, absolut. Er hat Tränen geweint. Aber er war auch einfach dem Leben zugewandt. Eine tiefe Freude an seinem Vater, mit ihm unterwegs zu sein. Und ich glaube, er hatte Freude in seiner Boygroup, in seinen 12 Jüngern. Ja, und ich weiß nicht, wie tierisch ernst wir uns das immer vorstellen, in diesen 3 Jahren, wo sie unterwegs waren. Hey, da ist ja nur ein kleiner Bruchteil in den Evangelien berichtet. Hey, ich weiß nicht, saßen abends im Lagerfeuer, haben sich Storys und ein paar Witze erzählt, vielleicht auch. Also sie haben einfach Gemeinschaft genossen. Lasst uns wirklich nicht die Freude rauben. Ich glaube, der Widersacher hat großes Interesse dran, uns Freude zu rauben. Und nochmal, und deshalb, dann schließe ich mit dem ab. Freude ist nicht Happy Clappy, sondern sie will der Grundton unserer Herzensmelodie sein. Darum geht es. Was ich aber heute mit euch vor allem teilen will, also das waren einfach zwei Dinge. Nehmt es schon mal mit. Gott hat Dinge für euch vorbereitet, als Gemeinde und auch für euch persönlich. Wandelt darin. Nicht ihr müsst es krampfhaft machen. Gott hat was vorbereitet. Eher die Fähigkeit, hinzuhören, wahrzunehmen. Und das andere, lasst euch die Lebensfreude an ihm nicht rauben. Hey, und jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Welches Fragewort benutzen Kleinkinder am liebsten? Yes, warum? Warum? Warum muss ich jetzt ins Bett? Warum ist der Himmel blau? Warum können wir Menschen nicht fliegen? Warum, warum, warum? Und auf der einen Seite ist ja was Schönes, weil das ist die Neugier, etwas zu verstehen wollen. Manchmal kann es als Eltern kann es manchmal echt nerven. Wir haben gerade einen Pubertierenden, der fragt immer warum. Also wenn wir ihm Sachen auch mal eingrenzen, dann sagt er, das ist nicht die richtige Begründung. Also das könnt ihr stecken lassen. Ja, das müsst ihr noch, also wie auch immer. Dieses Warum. Ich möchte mit euch heute ein Stück über Warum nachdenken und ganz spezifisch. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle, die ihr heute hier seid, klar, das ist eure Gemeinde hier, hat Gott euch reingestellt, oder ob das auch vielleicht Einzelne als Besucher. Aber ich möchte mit euch darüber nachdenken und ich glaube, dass es am Anfang des Jahres eine ganz, ganz wichtige Frage ist nochmal. Und da geht's auch nicht drum, dass ich euch was Hammer Neues erzählt, sondern dass es ihr nochmal festmacht am Anfang des Jahres und nochmal ergreift und sagt, why? Warum Gemeinde? Warum Church? Sagt man Neudeutsch jetzt wieder so eher. Warum Gemeinde? Und da möchte ich mit euch kurz drüber nachgehen. Warum leben wir es? Vielleicht kennt der ein oder andere, hat es schon mal gesehen, das habe ich vom, der ist, glaube gar nicht fromm, sondern Unternehmensberater. Und da gibt's diese 3 Kreise. Why, how, what? Also warum, wie und was? Und er sagt, ganz viele Unternehmen, und ich glaube, das kann man auf Gemeinden beziehen, sind ganz stark beschäftigt mit diesen zwei Dingen. Also wie machen wir was und was machen wir? Also wie feiern wir zum Beispiel Gottesdienste? Wir machen zum Beispiel jetzt neu einmal im Monat Abendgottesdienst, dann halt nochmal, wie feiern wir die? Also wie ist da die Stühle gestellt und so weiter? Und was machen wir da genau? Aber die entscheidende Frage, die uns motiviert, ist immer dieses, warum machen wir es überhaupt? Und das ist etwas, was mich nochmal neu bewegt und was es gilt, nochmal festzumachen. Nochmal die Frage an euch. Warum seid ihr Teil dieser Gemeinde? Warum bringt ihr euch mit euren Gaben auch hier in die Gemeinde ein? Warum steckt ihr hier Kohle rein in die Gemeinde? Wisst ihr, wenn man könnte jetzt vielleicht sagen, naja, das gehört halt dazu. Das ist zu wenig. Das ist absolut zu wenig. Es geht darum, diesen Sinn nochmal für sich festzumachen. Kürzlich, ich bin gerade ein Buch lesen, Eden Culture heißt es, und da schreibt da der Autor auch nochmal ein ganzes Kapitel über Sinn, und er sagt, Sinnlosigkeit tötet. Also das heißt, wenn man etwas über längere Zeit tut, ohne Sinn, ohne das Warum zu verstehen, dann wird mit der Zeit es vielleicht, wenn überhaupt, noch Pflichterfüllung, aber man verliert Leidenschaft. Es ist nicht mehr das Herz dabei. Und da möchte ich mit euch reingehen. Und daher habe ich zu Birgit gesagt, wir machen es gleich ein bisschen interaktiv. Ich würde euch mal kurz fragen, was wäre denn euer Antwort? Und nochmal, da gibt es jetzt nicht ein richtig und falsch. Ja, darum geht es mir jetzt gar nicht. Und dass ihr auch Mut habt. Also, diese Frage, warum Church? Was ist eure Antwort? Haut raus. Komm, wir können das so kurz. Was würdet ihr sagen? Warum? Wegen der Gemeinschaft? Oder Gemeinschaft ist das Warum? Okay. Als ein Ort der Ermutigung. Oder was? Okay. Was wäre noch? Das Warum liegt in der Anbetung. Was? Warum? Was Bestandteil von deinem Leben? Okay. Ja, und da freue ich dich zurück. Warum? 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 Ja, Bestandteil deines Lebens. Aber da wäre genau dann die Frage, eben, warum? Also weil du in der Gemeinde Jesus erlebt hast, oder was? Weil du da drin Jesus erlebst. Komm, die machen wir schnell voll, die Seite. Wer hat noch was? Komm, da gibt's noch einige. Genau, weil Jesus es will. Gell, man merkt dann immer, man könnte auf jeden, weil Jesus es will, und da kann man fragen, warum? Warum will das? Da möchte ich gleich mit euch noch ein bisschen drüber nachdenken. Was? Verbundenheit? Gemeinde, weil wir Ergänzung brauchen. Ergänzung. Zurüstung. Glauben wachsen, kann man das unter Zurüstung so? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Ah, Auftrag erfüllen. Auftrag. Jetzt hör mal auf. Jetzt wird es dann irgendwie schwierig. Hey, das ist. Komm, das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt nur in Rot. Freude. Teilen. Ihr seht, diese ganz banalen Dinge unseres Lebens, ist schon immer wieder mal gut, nach diesem Warum zu fragen. Das, was ich euch jetzt reingeben möchte, hat gar nicht den Anspruch, eben das Warum, das kann man gar nicht jetzt, allumfassend jetzt klären, sondern es sind einfach meine Gedanken, die mich da bewegt haben, auch in der Vorbereitung. Zuerst mal, und ich glaube, das ist das Entscheidende zu wissen, die stärkste Antwort, jemand hat gesagt, weil Jesus es wollte. Für mich ist die stärkste Antwort auf das Warum. Warum gibt es überhaupt diese Schöpfung? Warum gibt es überhaupt dich und mich? Das ist begründet, weil wir es mit dem Gott der Liebe zu tun haben. Also auch hier nochmal. Warum gibt es diese wunderbare Schöpfung? Weil Gott Liebe ist. Warum gibt es dich und mich? Weil du geliebt von Gott bist. Warum hat Gott dich begabt? Weil er es liebt, in Menschen Potenzial reinzulegen. Ja? Warum hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt? Ja, wissen wir. Motivation. Also das Ursprüngliche, deshalb habe ich das mal, der Ursprung von allem Warum ist zuerst mal Liebe. Warum hat Gott Gemeinde etabliert? Weil er uns so sehr liebt und weiß, dass wir eben Ergänzung brauchen. Warum will Gott durch Gemeinde wirken? Weil er nicht nur dich und mich liebt, sondern auch die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Ja? Warum nimmt er uns am Ende unseres Lebens in seine Herrlichkeit, in alle Ewigkeit? Was ist der Grund? Das ist zuerst mal Liebe. Warum befreit Gott Menschen? Weil er liebt. Warum tröstet er? Weil er liebt. Also zuerst das Tiefste, warum, ist immer im Reich Gottes Zirkulation von Liebe. Von ihm zu uns. Warum wir immer etwas wirken und tun, das muss immer angedockt sein an dieser Liebe. Die Liebe ist die stärkste Kraft in diesem Universum. Ich möchte es jetzt aber noch konkretisieren. Ich mache mal da ein Beispiel. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Gedankengang. Ich war vor einem halben Jahr bei einer Konferenz und da hat ein junger Pastor gesprochen, der im Ruhrgebiet eine Gemeinde gegründet hat, 2013, in Bochum, tief im Westen. Ja, hat Grönemeyer, glaube ich, gesungen, Bochum. Und die Gemeinde ist bang, richtig durchgestartet. Neugründung, junge Leute, zuerst im Kino, glaube ich, und dann wirklich. Und er hat erzählt, im Jahr 2019, Weihnachtsgottesdienst, haben sie die Halle gemietet, wo sonst Starlight Express in Bochum stattfindet. 3200 Leute waren da, nein, sich Menschen wirklich für Jesus entschieden. Das war für sie so ein Highlight. Und dann kam im Februar, März 2020 Corona. Sie hatten kein eigenes Gebäude, waren auf Locations irgendwie angewiesen und ganz viele junge Leute. Und da war es halt stark so, wenn die junge Leute sich nicht connecten konnten, treffen konnten, dann ist da ganz viel wieder schnell auseinandergeflattert. Als sie sich wieder treffen durften, nach einiger Monaten oder irgendwann, beim ersten Gottesdienst waren sie 28 Leute. Und er war so frustriert, hat er da erzählt. Und er hat gedacht, Kate, aber warum, darf ich das so hier sagen, wird es im Livestream übertragen, gell? Warum reißen wir uns hier den A oder den Hintern auf? Warum diesen ganzen Aufwand? Warum geben wir nicht einfach auf? Da war so eine tiefe Frustration. Und als er sich diese Frage gestellt hat, war wirklich, und das beschreibt er da so, ein Reden Gottes, das nochmal ganz neu das Warum für ihn deutlich gemacht hat. Sie hatten damals 2013 einen Bibelvers empfangen, der für sie wie so der Leitvers für die Gemeindegründung war. Und das war ein Stück ihr Warum. Und dieser Vers steht in Hesekiel 34, Vers 16. Und den lese ich euch kurz vor. Da heißt es: Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. In diesem Zusammenhang in Hesekiel 34, das ganze Kapitel, da ist Gott mächtig, mächtig sauer. Auf wen? Auf diese menschliche Hirten, eigentlich auf die Führungselite, auf die religiösen Führer des Volkes, wo er sagt, ihr seid Hirten und füllt euch nur euren eigenen Bauch, nach einem eigenen Gewinn. Ihr guckt überhaupt nicht nach der Herde. Ihr lasst sie verhungern, verdursten, orientierungslos zurück. Und dann sagt Gott, ich schiebe euch jetzt auf die Seite und ich bin jetzt, ab jetzt der Hirte. Und dann ist das sein Ausspruch. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen. Ich habe es hier, glaube ich, nochmal so, Gott will, der Hirte will, ich will das Verlorene gefunden werden, Verirrte wieder Orientierung bekommen, Verwundete geheilt werden, Schwache zu neuer Stärke finden. Und der Pastor hat erzählt, als er das, als ihm das bewusst worden ist, das war wie für sie jetzt nochmal das tiefe, warum lohnt sich's weiterzumachen, dass genau das geschieht, was auf Gottes Herzen ist, dass Gottes Why, Gottes Warum in Bochum zur Geltung kommt. Und das hat ihn zutiefst berührt. Und er hat das so das beschrieben. Das war für sie wie so zurück auf Los. Monopoly-Spieler. Ja, so irgendwie. Komm, also nochmal das bewusst machen. Hey, das war doch unser Start. Wegen dem haben wir doch begonnen. Und es ist manchmal so, auch in Gemeinden. Man hat irgendwie Vision. Man hat, Gott hat einen Auftrag gegeben und ein Why. Das war klar. Und dann bang, bang, bang. Da gibt's ja mal, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Ich weiß gar nicht, ob das nur Sage ist. Da gibt's diese Geschichte von dem Palast in Taj Mahal, irgendwie in Indien. Hab ich mal gehört. Da ist die Frau eines Emirs oder Großding irgendwie gestorben. Und er hat sich so sehr geliebt. Und sein Herz war, so eine Grabstätte zu bauen. Eben diesen Taj Mahal, diesen Palast für die verstorbene Frau. Die hat, war dann da im Sarg drin. Und dann wurde eben dieses Ding gebaut. Und es war so prachtvoll und er war so begeistert von diesem Gebäude. Und irgendwann, nachdem die das fast fertig gebaut haben, war irgendwann mal, so wird es irgendwie überliefert, irgendwie heißt es, da wurde dann irgendwie mal gesagt, hä, was ist denn da für so eine Kiste da noch irgendwie auf der Seite? Komm, das kann man raustun. Und das war eigentlich der Sarg der Frau. Also, was ich damit sagen will, der Ursprung war diese Liebe zu der verstorbenen Frau. Und dann hat sich das aber gewandelt, dass man den Fokus verloren hat und plötzlich das Gebäude und die eigene Machtdemonstration, die in so einem Gebäude drin ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist nur eine glaubende Sage. Aber das war für den Pastor nochmal dieses tiefe Why, dieses Warum. Und die Frage ist, war das jetzt nur für die Gemeinde Bochum oder hat es auch was für die Gemeinde in Göppingen zu tun oder in Kirchheim auch? Weil ich zutiefst glaube, das tiefere Why müssen wir nicht selber erfinden, sondern dürfen wir, ist in Gottes Herz, in ihm ist das Why. Und als ich das dann bei der Vorbereitung mir weiter überlegt habe, wenn ihr das nehmt, das war Hesekiel 34, als Jesus seinen Dienst gestartet hat, hat er ja eine Schriftlesung gemacht. Kennt ihr das, in der Kirche gibt es eine Schriftlesung, es gab es auch in den Synagogen. Er war in Nazareth und hat eine Schriftlesung gemacht. Aber es war nicht nur einfach eine nette Schriftlesung, und wo alle dann hinterher Amen gesagt haben, sondern es war ein Statement. Und was hat er da gesagt? Wir lesen da in Lukas 4, als Jesus nach der Taufe und Versuchung in der Wüste zurückgekehrt ist, war der Geist Gottes auf ihm und er kommt nach Nazareth in seine Heimatstadt und in der Synagoge liest er dann diese Verse vor. Das sind für mich auch so Kernverse des Evangeliums, weil Jesus am Start seines Wirkens sein Why, sein Warum, warum ist er gekommen, warum dieses Ganze, dass er, wir haben kommen von Weihnachten her, die ganze himmlische Aktion, die dort stattgefunden hat, komprimiert sich da für mich da drin. Jesus liest, und er liest ja Verse aus Jesaja 61, also es hat schon der Prophet gegeben, und er sagt nur am Schluss, heute haben sich diese Worte vor euren Ohren erfüllt. Damit sagt er, hey, das was hier, das bin ich. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er ja dann gesagt hat, heute hat sich dies vor euren Ohren erfüllt, dann heißt es, hä, ist das nicht nur das Zimmermanns Sohn? Und dann hat er da Ablehnung erfahren. Aber was mir wichtig ist, seht ihr zwischen Hesekiel 34 und Lukas 4 eine Parallele? Ich hab's mal hier nochmal. Jesus sagt diese Punkte. Das Evangelium zu verkünden. Steht eine Frage, welches Evangelium ist es denn? Die Evangelium der Versöhnung, der Vergebung und auch, dass Jesus König ist. Ist immer beides, das Evangelium. Das Evangelium ist immer die frohe Botschaft und ist so gut, dass nicht Menschen, egal welche Machthaber dieser Welt, Herrscher sind, sondern dass Christus der König ist. Auch das ist Evangelium. Aber auch das Evangelium eben der Versöhnung, wieder in Beziehung mit Gott kommen zu können. Er ist gekommen, Freiheit zu bringen, Blinden die Augen zu öffnen, Zerschlagene aufzurichten, Gnade auszurufen. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz. Ich will das Verlorene mich finden. Ja? Evangelium, dass Menschen, die verloren sind, die nicht in Beziehung mit Gott leben, dass sie ihn finden. Botschaft der Versöhnung, dass Verirrte wieder Orientierung bekommen. Wenn Jesus sagt, dass Blinde wieder sehend werden. Natürlich hat er auch leiblich Blinde geheilt. Aber es ging immer auch um eine Herzensblindheit aufzutun. Das war sein Anliegen. Dass Verwundete geheilt werden. Hey, das sagt, Zerschlagene sollen wieder aufgerichtet werden. Das sagt Jesus Lukas 4. Und das Schwache wieder zu neuer Stärke finden. Gnadenjahr auszurufen. 2023, hey, lasst uns ein Gnadenjahr des Herrn ausrufen. Ja, Leben dieser Gnade. Und was mir für mich hier deutlich wird, ihr Lieben, ist, dass dieses Why, dieses Warum des Vaters Gottes in Hesekiel 34 wird in Lukas 4 deutlich wird zum Why des Sohnes. Und jetzt dürft ihr dreimal raten. Vom Why des Vaters zum Why des Sohnes zum Why der Gemeinde. Das ist unser, vor allem unser Warum. Diese Dinge. Und für mich ist das der Vers, ich mach mal hier, Johannes 20. Als Jesus auferstanden ist, seine verschreckte Schar, Jüngerschar gekommen ist, die sich eingeschlossen haben, aus Angst, da kam er ja am Tag der Auferstehung, an dem Abend, und sprach ihnen zuerst mal Shalom zu, Friede. Hey, komm zur Ruhe, Friede. Aber dann sagt er auch etwas Entscheidendes. Und daher, das ist so powerful, so revolutionär, so kraftvoll. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mit dem gleichen Why, mit dem gleichen Warum seid jetzt ihr unterwegs. Dass Menschen das Evangelium hören, dass Blinde wieder sehend werden, dass Menschen in eine Freiheit hineinkommen, dass Zerschlagene wieder aufgerichtet werden. Und ich möchte es in zwei Richtungen deutlich sagen. Zuerst, und das ist für mich ein ganz starkes Warum der Gemeinde, manches steht hier auch drin, absolut, das Dritte, für mich ist es auch, warum gibt es Gemeinde? Weil Jesus es will und weil er möchte, dass sein Volk zusammenkommt, um ihn anzubeten. Es geht immer um Verherrlichung des Vaters in erster Linie. Aber das Why von Gemeinde aus meiner Sicht ist in allererster Linie dieses, dass diese Dinge geschehen zuerst mal unter uns. Bevor wir nach außen gehen. Also ich mache es mal deutlich. Das Warum zum Beispiel das Evangelium zu hören. Müssen wir es nicht immer wieder selber hören? Das Evangelium der Versöhnung, das Evangelium der Gnade, einander zusprechen. Für mich waren die stärksten Erfahrungen immer wieder meines Lebens, wo Menschen um mich gestanden sind und für mich gebetet haben. Prophetische Worte ausgesprochen haben, wo sie mir im wahrsten Sinne des Wortes Evangelium, Worte Gottes des Lebens zugesprochen haben. Deshalb brauchen wir einander. Das Leben ist herausfordernd und ist zerrt an uns. Und Gemeinde ist eben der Ort von Gemeinschaft und Zurüstung. Aber wie geschieht es denn, indem wir uns wirklich Evangelium zusprechen? Indem wir uns genauso miteinander unterwegs sind und sagen, hey, wir tragen doch hier auch Lasten. Jeder von euch trägt hier auch Lasten. Dass hier ein Ort ist, wo man nicht noch mehr Lasten auf jemand legt, sondern wo man Menschen freisetzt. Gemeinde Jesu ist dazu da, einander freizusetzen. Und das heißt nicht, ist alles gut in deinem Leben, sondern ehrlich werden und dann sehr wohl auch über Bekennen, aber freisetzen hat für mich auch dieses in die Freiheit hineinzuführen, Menschen aus ihrem Minderwert herauszuführen und wirklich zu sagen, hey, Gott hat etwas in dich hineingelegt, was er nur in dich hineingelegt hat und dann einander eben, ihr habt gesagt, Ermutigung, das hat für mich was mit Freisetzen zu tun. Blinden die Augen zu öffnen. Gemeinde ist dazu da, dass wir miteinander geistlich klarer sehen. Deshalb ist gut, Hauskreise zu haben. Und es ist ja nicht nur hier die Prediger, die hier vorne stehen, weil die den Durchblick hätten. Nee, wir haben auch nicht immer den Durchblick. Aber das ist Gemeinde Jesu, dass man miteinander nicht nur über das Wetter oder über den VfB oder sonst was redet, sondern dass wir miteinander reden und sagen, und wenn wir uns zum Tee oder Kaffee treffen, dass wir sagen, hey, wie siehst du das? Wie ordnest du das ein? Gesellschaftlich, aber auch vom Wort Gottes her. Das ist für mich Blinden die Augen zu öffnen. Für das sind wir Gemeinde. Wenn wir nicht einen klareren Blick haben, als die Welt haben, wohin sollen wir sie denn führen? Jesus sagt zu den Pharisäern, da führen die Blinden. Miteinander, das ist das Warum auch von Gemeinde. Deshalb ist es super gut, wenn du selber stille Zeit machst und für dich liest. Aber dein Erkenntnishorizont, das kann ich einfach sagen, Gott gibt keinem eine vollkommene Erkenntnis. Wir brauchen einander. Paulus sagt selber, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Nicht einmal einer Gemeinde gibt Gott alle Erkenntnisse. Deshalb brauchen wir auch uns als Gemeinden. Und vor allem eben Zerschlagene wieder aufzurichten, dass eure Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen auf dem Boden liegen vor ihren, mit ihren Herausforderungen. Dass Gemeinden, und da muss ich auch wieder aufpassen, auch bei uns, dass wir nicht sagen, hey, wir schießen ein Programm nach dem anderen und dann haben wir tolle Programme und links und rechts fallen Leute um und man nimmt sie nicht wahr, nur weil sie vielleicht nicht mehr können. Das Warum von Gemeinde ist genau, die Schwachen aufzurichten. Und das gilt zuerst mal für euch. Hey, ich war Ende Dezember bei einer Beerdigung von einer 44-jährigen Frau. Das ist eine Familie, die vor 3 Jahren nach Wetzlar gezogen sind und die waren lang bei uns in der Gemeinde oder etliche Zeit. Und da ist die Frau mit 44 an Krebs gestorben. Und 2 kleine Kinder, 10 und 7. Und als ich dann den Michael gesehen habe, den Mann, der ist jetzt da in einer FEG-Gemeinde in Wetzlar, wisst ihr, hinterher war Kaffee trinken und so, Leute waren auch um ihn und da. Der Schmerz ist da, ja, und er muss damit lernen und zu leben oder wie auch immer. Aber ich dachte auch, hey, wie gut ist, dass er jetzt nicht alleine ist. Dass Gemeinde da ist. Warum Gemeinde? Und dann aber eben auch nicht nur für uns zu behalten, und das ist ja dieses, wenn wir das leben, dann wird es auch einen Ausfluss haben, dort, wo Gott dich hinsendet. Wisst ihr, Gemeinde, aus meiner Sicht, das Why von Gemeinde, ist immer in diesem Spannungsfeld und Dynamik zwischen Sammlung und Sendung. Sammlung ist genau das, was ich gerade sagte, ist dieses Zusammenkommen, dieses miteinander vernetzen, verbinden, stärken, zurüsten, ermutigen, trösten, manchmal auch sich korrigieren, ohne dass man einander den Kopf wäscht, eher besser Füße waschen einander. Aber manchmal darf es auch Korrektur sein. Ja, das ist auch Gemeinde, wo man miteinander auch mal sagt, hey, ist das gut so? Prüf das mal. Ja, und deshalb ist die Sammlung wichtig. Und deshalb brauchen wir einander. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Christen wirklich also gesehen, der wirklich isoliert nur für sich lebt, der geistlich wirklich wächst und unterwegs ist. Wir brauchen einander. Kennt ihr die Erich-Christen? Heißt jemand hier Erich? Jemand hat es einmal gesagt, er hat gesagt, genau, viele sagen so irgendwie, ich brauche keine Gemeinde, es langt er und ich. Das sind die Erich-Christen. Hey, Jesus sagt, er ist das Haupt der Gemeinde. Und wir als Gemeinde ist der Leib. Ja? Und wir brauchen den Leib. Und wir sind Glieder an diesem Leib. Daher, ich wünsche euch neu, euch am Anfang vom Jahr zu committen mit eurer Gemeinde. Neu zu sagen, hier hat Gott mich hineingestellt. Hier will ich das Why Gottes leben. Und dann eben, ihr habt gesagt, jetzt Sammlung zur Sendung. Ich schließe jetzt gleich. Paul und ich, eine Predigtreihe über den 1. Petrusbrief. Und das fand ich auch so klasse, wo Petrus sagt zu den Christen, die gerade sehr herausgefordert sind. Der erste Petrusbrief ist ja an kleine Gemeinden geschrieben, die in der, da sagt ihr, Fremdlinge in der Zerstreuung. Also es war keine große Gemeinde, sondern kleine Gemeinden, die ziemlich unter Druck standen. Und dann sagt er, so lasst auch euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Das ist für mich auch die Sammlung. Lasst euch aufbauen als ein geistliches Haus, als lebendige Steine. Bildlich gesprochen ist das einfach, manchmal sind die Christen halt einfach so, das ist wie wenn verstreute Steine irgendwie rumliegen. Aber hey, zum Haus Gottes. Und das Haus Gottes, das ist der Tempel, ist immer der Ort seiner Gegenwart. Nochmal, ganz klar, Gott ist bei dir gegenwärtig, morgens, wenn du aufstehst, bei dir individuell oder wenn du einen Spaziergang durch den Wald machst. Aber es gibt eine besondere Verheißung seiner Gegenwart in seinem Haus, in seinem Tempel. Und daher lasst euch aufbauen als geistliches Haus. Und dann kommt es aber als ein heiliges Priestertum, als ist unsere Sendung. Da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, da können wir ganz viel. Das ist dann letztendlich die Sendung als Priester auch in diese Welt hinein. Und dann in eurem Umfeld, in Job, Beruf, Schule, Nachbarschaft, Verwandtschaft, wo Gott euch hineingestellt hat, dann dieses Why, was wir vorher hatten, auch dort hineinzuleben, hineinzubringen. Ich weiß jetzt, schließen wir jetzt gleich ab mit einem Lied dann gleich. Wenn du noch kurz, oder könnt ihr schon nach vorne kommen und dann einfach ein bisschen spielen, schon, ich möchte es noch so, noch ein wirklich allerletzter Gedanke. Der Gemeinde hat einen Auftrag, ganz klar. Dieses Why ist in diesem Herz Gottes begründet. Aber mir kam halt mal dieses Bild, wenn man von Auftrag redet, könnte man bildlich gesprochen manchmal vom Blaue Anton reden. Blaue Anton, wisst ihr, Schaffding. Dass man sich sagt, ja, ich habe mir jetzt nur einen blauen Anton an. Ja, Gemeinde hat schon auch einen blauen Anton an, keine Frage. Aber Gemeinde hat auch ein Brautkleid an. In Epheser 5 sagt Paulus, liebt sie, da geht es so um die Verhältnis Männer und Frauen, an die Männer gerichtet, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Wisst ihr, ich weiß, dass in Gemeinden auch nicht immer alles perfekt läuft und dass manchmal auch in Gemeinden, ich habe da erst jetzt kürzlich mal wieder Podcast gehört von Menschen, die das Gegenteil von Befreiung, eher geistlicher Missbrauch, nenne ich es mal so, auch in Gemeinden erlebt haben. Und es ist traurig und es null zu tolerieren. Und trotzdem ist es nicht grundsätzlich ein Widerding gegen Gemeinde, weil Christus, wisst ihr, er liebt jeden von euch, aber die Braut bin nicht ich alleine. Die Braut sind immer das Wir, seine Gemeinde. Und ein Bräutigam, der wirklich, für ihn ist die Braut das Kostbarste, was es gibt. Und wenn wir auch noch Runzeln haben, er wünscht sich mehr und mehr, dass wir in die Schönheit noch hineinkommen. In euch ist schon Schönheit und es darf sich aber auch noch manches entfalten. Aber für Jesus ist einfach, seid ihr so kostbar. Nehmt es. Gemeinde ist nicht nur ein Verein, kein kleintürzichter Verein, sondern es ist Leib Christi, wo er gegenwärtig ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, das zu ergreifen, zu sagen, hey, es ist so kostbar, Herr, dass ich Teil der Gemeinde sein darf, auch wenn manches nicht gut läuft. Da darf man auch kritisieren, miteinander ringen, aber dann produktiv und dann miteinander gestalten. Ich möchte mit uns beten. Wisst ihr, ich würde jetzt kurz eine Minute, zwei Minuten Stille haben, also dass du gern weiterspielen, aber dass ihr jetzt vor dem Herrn, vor Gott seid, vor Jesus seid und ich will euch da nichts irgendwie drängen. Wenn es irgendeine Blockade ist, dann ist es auch gut. Dann sagt diese Blockade auch Jesus und sagt, hey, aus dem und dem Grund fällt es mir schwer, wirklich mich so ganz neu auch mit auch der Gemeinde oder wenn du halt vielleicht zu Gast bist und bist woanders, mit deiner Gemeinde dich zu committen. Ganz neu und sagen, Gott, hier hast du mich hineingestellt. Hier will ich leben. Diese Gemeinde ist kostbar, weil du sie erkauft hast. Und ich will das Why, das Warum dieser Gemeinde auch mithelfen, dass das mehr und mehr sichtbar wird. Also so nochmal wirklich so ein inneres Commitment. Und ich glaube, wenn wir das im Gebet aussprechen, das hat auch Kraft. Und wenn es für dich klar ist, Halleluja, dann sprech's nochmal im Geist einfach aus. Und nochmal, wenn es irgendwas ist, was dich blockiert oder wo irgendwas da ist, hey, dann halt es auch Jesus hin. Und er wird daran arbeiten, auch über den Sonntag hinaus. Und ich werde dann mit dem Gebet abschließen. Lasst euch jetzt einfach mal eine Minute so alleine und betet da einfach. Macht es nochmal fest. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du wirklich der bist, der unsere Herzen kennt. Du bist jetzt da, du bist gegenwärtig durch deinen Geist. Und ich empfinde nochmal, dass es wirklich jetzt nochmal ein spezieller, heiliger Moment ist, auch für euch als Gemeinde. Gemeinde entspringt zutiefst deinem Herzen. Du sagst, ich will meine Gemeinde bauen. Und ich danke dir für das wunderbare Geschenk, dass wir eben nicht als Einzelkämpfer unterwegs sind, sondern dass du für uns kämpfst, aber dass wir auch hineingestellt sind in lebendiger Gemeinschaft. Ich danke dir für alles, was hier in der EFG Göppingen schon auch gewachsen ist, auch mit allen manchmal Erschütterungen. Aber dennoch danke ich dir für das, was an Beziehungen gewachsen sind. Und ich bete besonders für die, die sich noch eher ein bisschen in der Peripherie, in der Außen empfinden, Herr, dass du es schenkst, dass sich neu in diesem Jahr Türen öffnen und wirklich noch mehr ein Zusammenrücken ist, auch als Gemeinde. Auch die, die vielleicht schon längere Zeit, die zwar noch vielleicht nominell dazugehören, aber irgendwie den Draht ein Stück weit verloren haben, dass du sie neu rufst. Oder auch vielleicht eine andere Gemeinde freisetzt, aber dass sie nicht alleine unterwegs sind. Herr, und dass du es nochmal schenkst, auch aus diesem Gottesdienst heraus, dass wir uns ganz neu mit deinem Why, mit deinem Warum identifizieren. Eigentlich ist alles zusammengefasst in dem, du willst einfach Leben schenken. All das, was dir auf dem Herzen ist einfach Leben. Und ich spreche es euch als Gemeinde zu, jedem Einzelnen, aber dass auch ihr Träger dieses Lebens hinein sein dürft, auch in diesem Jahr in eurem Umfeld. Und ich segne euch auch als Gemeinde mit der Weisheit für das How und What, auch für das Wie und Was, wie geistliche, himmlische Strategien aussehen können. Für die Zeit oder für die Phase, wo ihr jetzt unterwegs seid, auch als Gemeinde. Und haltet daran fest, der Herr hat gute Gedanken über euch. Gedanken des Heils und der Hoffnung. Und darin segne ich euch. Segne ich euch. Segnet euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.